Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de, die mit den Attributen einzigartig und einmalig, glaube ich, heute ganz gut überschrieben ist, denn es liegt in der Tat wieder eine einzigartige Golfwoche hinter uns, die wir an dieser Stelle natürlich zusammenfassen wollen. Wir, das bin ich, Malte Asmus, und natürlich meine beiden Kollegen, die einzigartigen Desiree Wolf und Thomas Wischnewski. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Einzigartig, glaube ich, auch der Umgang von Cody Gribble und Smiley Kaufmann. Die haben nämlich beide mit einem Krokodil beim Turnier, beim Arnold Palmer Invitational zu tun gehabt. Desiree, die haben dieses Zusammentreffen mit dem Krokodil aber auf völlig unterschiedliche Art und Weise gehandelt.
Ja, Cody Gribble war da der sehr entspannte Typ, würde ich mal sagen. Der hat dafür großes Aufsehen gesorgt, weil er auf dem Fairway unterwegs war und dann sonnte sich da ein Krokodil am Rande des Fairways. Die normale Taktik, also zum Beispiel meine Taktik, wäre da drum rumzulaufen. Das hat er aber anders gesehen und hat dem so ein bisschen auf den Krokodilschwanz draufgehauen, dass das dann ins Wasser geplumpst ist.
Und er hatte auch eine ganz einfache Erklärung, warum er das gemacht hat.
I didn't even realize it was on video, but you know, the gator needed to look like he needed some exercise. I don't know. But he was sitting right there in the way and, you know, I guess I was struggling today. I wanted to get some adrenaline going somehow, but I wasn't really afraid of it. No, there's really nothing to say about it. I've done it a couple times before. If that's crazy, you should meet my father, Bill Gribble. Next time you see him, have an interview with him.
Also, die Familie Gribble, offensichtlich viel Erfahrung mit Alligatoren gehabt. Er kommt aus Texas, aus Dallas, und da hat er wohl in der Kindheit schon einiges mit Alligatoren erlebt, und sein Vater scheint noch cooler zu sein, hat er gesagt. Thomas, ganz anders als Smiley Kaufmann, der hat einen anderen Angang.
Ja, der war so gedankenversunken, selbe Fairway, glaube ich sogar, selbe Stelle, selber Alligator, würde ich mal tippen, und geht so am Wasser lang, guckt auf seinen Scorebook und läuft und guckt und stellt er fest, er schreckt sich, fall wieder vor ihm das Krokodil. Smiley Kaufmann springt zur Seite, sein Caddy auch, hat das auch gar nicht realisiert. Die beiden sind weggelaufen. Die haben, glaube ich, die natürliche Reaktion gezeigt. Lustigerweise hat es beiden nicht geholfen, weder Kaufmann noch Gribble. Beide sind am Kack gescheitert.
Ja, das stimmt. Wie wäre deine Herangehensweise an einen Alligator? Hast du auf dem Golfplatz schon mal einen erlebt?
Nee, ich habe noch keinen gesehen, aber auf dem Golfplatz auch nicht bei uns. Es ist auch ein großer Teich, da sind Enten und so. Da habe ich auch Angst vor. Nein, ich würde bei Alligatoren, wir haben doch alle Caddy-Check gesehen, wo der Arm weg war. Nee, ich würde laufen. Also nicht laufen, aber ich würde versuchen, einen großen Bogen zu machen.
Ich habe mal gegen Schwäne gekämpft auf dem Golfplatz. Das war auch nicht so lustig. Die wollten mich nämlich nicht an den Ball lassen. Genau. Desiree, hast du was Ähnliches erlebt?
Nee, ich möchte meine traumatischen Erlebnisse mit Tieren bitte nicht hier im Podcast beitreten. Aber es war kein Alligator darunter.
Dann decken wir lieber den Mantel des Schweigens drüber und sprechen über ein anderes einzigartiges, in Anführungsstrichen einzigartiges Moment in der letzten Woche. Thomas, ein Mann hat einen Abschlag mit einem Putter auf 276 Yards gezimmert. Klingt erstmal ganz enorm, wenn man aber genau hinguckt, so enorm ist das eigentlich gar nicht.
Ja, wenn man vor allem genau hinguckt, wo er es getan hat. Er hat es Indoor gemacht, hat mit einem Indoor-Golf Simulator den Ball 276 Yards, glaube ich, weggedroschen. Martin Kammer hat, glaube ich, mal geschafft, bei der Langer zusammen haben die draußen, also Outdoor, auch den Ball sichtbar haben fliegen lassen, 235 Yards. Mhm. Diese Indoor-Geschichten sind halt ein bisschen fragwürdig, weil da geht es darum, Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erzeugen. Ich habe mal jemanden Eisen 3 fast 400 Meter weit schlagen sehen, weil er genau zur richtigen Zeit die richtige Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugt hat. Natürlich totaler Blödsinn. Also von daher würde ich es relativieren. Und außerdem, warum soll ich einen Putter so weit schlagen?
Genau, dafür gibt es ja eigentlich auch andere Schläger.
Das soll er nutzen.
Das wäre vielleicht was für Cross-Golfer, aber eben nicht für richtige Golfer. Desiree, eine einzigartige Geschichte haben wir noch zu bieten. Jack Nicklaus. Alle sprechen in dieser Woche von Arnold Palmer, dem King, der ja jetzt nicht mehr dabei war, nachdem er Ende letzten Jahres mit 87 Jahren gestorben war. Aber sein Turnier fand in dieser Woche statt, erstmals ohne ihn. Jack Nicklaus, der ist 76, 77 und der hat noch auf dem Platz gestanden am Anfang der Woche bei einem Turnier, das Ernie Els veranstaltet, und da ist ihm auch was sehr, sehr Einmaliges gelungen.
Er hat es ausgedrückt mit I bettered my age by 6 shots. Das heißt, er ist 77 und hat eine 71 gespielt. Und also es war so ein Fundraising-Turnier und du musst aber einfach sehen, das ist ein Typ, der jetzt nun wirklich nicht mehr zu den allerjüngsten zählt. Und ist noch in der Lage, da auf dem Golfplatz wirklich mitzuhalten und spielt da also schon seine zweite Runde unter 80 Schlägen seit November, hat er gesagt. Und eben im Moment, also er kann natürlich damit angeben und sagen, ich habe niedriger gespielt, als mein Alter eigentlich ist.
eine lebende Legende, Jack Nicklaus, Arnold Palmer, auch eine Legende, leider, wie gesagt, im letzten Jahr gestorben. Und das bringt uns auch zur Arnold Palmer Invitational, die in dieser Woche auf dem Programm standen und am Rande dieses Turniers erstmals ohne Arnold erzählten alle beteiligten Golfer auch, was sie mit Arnold Palmer verbinden. Thomas, was verbindest du mit Arnold Palmer?
Ja, es ist halt, als er 1954 die Qualifikation zum Masters gewann, als Amateur und 55 das erste Mal spielte, war ich minus 10, also war ich 10 unter Paar. Also spielerisch nicht so wahnsinnig viel. Natürlich ist er seit, ich glaube, da war er jahrelang, wenn man Master schaute, der Honorary T-Shot Number One sozusagen hat das Turnier eröffnen dürfen. Daher kennt man ihn. Ich persönlich habe das erste Mal mit dem Namen Arnold Palmer beim Golfen ein Erlebnis gehabt, auf einem Golfplatz, der nach ihm genannt wurde, weil er ihn designt hat in Bad Saro. Aber wirtschaftlich gesehen, beziehungsweise das erste Mal, dass er mir wirklich auffiel, war, als er, glaube ich, 98 den Golf Channel gegründet hat. Mhm. Der Mann ist ja nun, Arnold Palmer ist ja nicht nur einer der besten Golfer aller Zeiten, sondern, glaube ich, bis zum Ende seines Lebens unfassbar unrührig im Thema Golf, viele Plätze designt, hat mit McCormick damals in den 60ern Entschuldigung, angefangen, dieses Thema Beratung, Werbeverträge für Sportler, mehr Preisgelder rauszuholen. Also er war halt quasi Wegbereiter für viele, viele Generationen Golf, sowohl auf als auch neben dem Platz. Aber spielerisch, ich habe ihn zu wenig gesehen. Natürlich kann man bei YouTube jetzt diese ganzen Schwarz-Weiß-Bilder sehen und auch beim Masters gibt es ja diese wunderbare App, kann man auch noch ein paar Bilder sehen von damals. Aber das wäre gelogen zu sagen, ich habe ihn schon spielen sehen. Also aktiv richtig gut spielen sehen.
Aber sein Wirken über den aktiven Golfsport hinaus, du hast es gesagt, die Gründung der ersten richtigen Sportlervermarktung, IMG damals, die Firma Mark McCormick. Und dann eben auch Golf nach China gebracht, 1984 dort den ersten Golfplatz designt und auch bauen lassen. Desiree, was ist deine Erinnerung an Arnold Palmer?
Na gut, der war ja schon in der World Hall of Golf, World Hall of Fame. Ich habe dieses Wort noch nie gekonnt. Also er war schon in der Hall of Fame, bevor ich überhaupt geboren war. Insofern habe ich natürlich keine persönliche Erinnerung an ihn. Aber wodurch er, finde ich, weiterlebt und was auch eine Tradition ist, die er Rory unter Umständen weiterführen will, ist, dass er sich ja immer natürlich auch um die nachkommenden jungen Golfer gekümmert hat, als Mentor so ein bisschen fungiert hat, sich natürlich um den Nachwuchsgolf auch gekümmert hat. Und gerade in letzter Zeit war ja auch in der Presse, dass Rory eben nochmal gespielt hat. Er hat ja, wie viele andere seiner Golferkollegen, eben von Arnold Palmer ein Letter, also einen Brief. Das ist so toter Wald mit Buchstaben drauf für die Leute, die nur noch per Computer funktionieren. Ja. Den hat er auch natürlich noch. Das ist ein Wahnsinnsdokument aus dem Jahr 2011. Und Arnold Palmer hat eben an die Spieler, gerade zum Beispiel, wenn sie große Turniergewinne hatten, Briefe geschrieben. Hat Rory zum Beispiel in diesem Brief zu seinem ersten Major gratuliert und eben auch so ein bisschen schon auf Tipps gegeben und hat es so ein bisschen analysiert und dann just continue to be yourself, hat die motiviert. Und ich glaube, dieses Tutoring, dieses sich um nicht um sich selbst kümmern, sondern um die Golfwelt als solches kümmern. Das ist das, was von ihm bleiben wird. Und er hat da wirklich praktisch alle beeinflusst und allen letztendlich auch unglaubliche Dienste erwiesen. Und deswegen haben die Spieler ja auch so eine Beziehung zu ihm. Und deswegen ist es ja auch so eine große Ehre gewesen, bis einschließlich letztes Jahr bei dem Invitational vom 18. Grün runterzugehen und Arnold Palmer die Hand zu schütteln als Sieger. Und das ist, glaube ich, das, was bleibt von ihm. Und ich hoffe, dass diese Tradition, sich um die jüngeren Spieler zu kümmern und seine Weisheit so ein bisschen an die Nachwelt weiterzugeben, dass die dann bleibt und dass das zum Beispiel ein Rory McIlroy, zum Beispiel auch ein Tiger Woods, dass die das so ein bisschen übernehmen und die jungen Leute ein bisschen an die Hand nehmen.
Der Handshake von Arnold Palmer, der blieb dem Sieger der diesjährigen Austragung da natürlich verwirrt, Mark Leishman, aber der hat trotzdem eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen und ein wirklich tolles Turnier gespielt und darüber sprechen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir schauen zum Arnold Palmer Invitational hier auf meinsportradio.de bei Nur Golf Orlando Bay Hill, der Austragungsort des Turniers, und am Ende der strahlende Sieger Mark Leishman, der holte sich mit einem Score von -11 diesen Turniersieg, seinen ersten auf der PGA Tour nach 5 Jahren Abstinenz und Durststrecke. Geteilte Zweite wurden Kevin Kisner und Charlie Hoffman mit -10. Rory McIlroy landete zusammen mit Tyrrell Hatton auf dem geteilten 4. Platz und Martin Keimer, der wurde am Ende geteilter 23. Das erstmal die nackten sportlichen Fakten, aber zu Mark Leishman, da gibt es ja noch einiges mehr zu erzählen. Zunächst lassen wir ihn selbst einmal zu Wort kommen, was er gegenüber der PGA Tour zu dieser Woche in Bay Hill sagte.
Yeah, you know, it's a huge honor to win this event. You know, especially the on a year when we're honoring such a great man and you know, the first year after his passing. And you know, it's sad not to have him up there walking off the 18th green, to be that first guy to walk off and not be greeted by Arnold Palmer. But you know, he's left such a great legacy, and I'm sure he'd be proud of how everything has gone this week. The course was unbelievable, crowds were amazing, weather was perfect. It's been an unbelievable week for me.
Für Mark Leishman alles perfekt. Arnold Palmer, wie gesagt, nicht da, um ihm zu gratulieren, weil er letztes Jahr gestorben war. Dafür war ein anderer als erster auf dem Grün und konnte gratulieren. Der Sohn von Mark Leishman, nämlich Desiree, und die Familie. Das ist ja sowieso eine ganz besondere Geschichte bei Mark Leishman.
Ja, zum einen übrigens zu dem Sohn noch ganz kurz. Harvey Leishman, aged 5, hat in letzter Zeit seinen Papa da auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Das ist nämlich ein Kumpel von Dash Day, dem Sohn von Jason Day. Und der ist es ja gewohnt, dass er da also ein paar Mal natürlich schon auf das 18. Grün gerannt ist und seinem Papa zugejubelt hat. Und Harvey Leishman hat also seinen Papa dann in letzter Zeit, also quasi das ganze letzte Jahr lang immer gefragt, Daddy, why don't you ever win a trophy? Und insofern hat sich da jetzt tatsächlich ein langer Wunsch von seinem Sohn auch erfüllt, dass endlich sein Daddy da mal irgend so eine Kiste gewonnen hat und er da jubeln konnte.
Und das hat er jetzt endlich geschafft. Thomas, aber auch die Frau von Mark Leishman hatte in den letzten Jahren große Probleme. Vor 2 Jahren, fast auf den Tag genau, kämpfte sie nämlich ums Überleben.
Jetzt hast du mich auf den nackten Fuß erwischt.
Ah, okay.
Ja, das war diese Atemnotgeschichte bei ihr. Da hatten wir mal drüber gesprochen. Also es ist so ein Toxic-Shock-Syndrom, was sie hatte.
Bakterieneinfluss.
Fast dran gestorben.
Genau, wäre sie fast dran gestorben. Eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 5% wurde ihr von den Ärzten nur noch bescheinigt, weil sie eben mit Bakterien infiziert waren, wurde ins künstliche Koma versetzt. 4 Tage lang konnte dann zum Glück behandelt werden und alles wurde am Ende wieder gut. Jetzt sind sie sogar zum 3. Mal schwanger. Also es läuft alles für Mark Leishman. Wieder eine dieser Feel-Good-Stories, die auf der PGA-Tour immer gerne erzählt werden. Aber Thomas, dann kommen wir einfach zum Sportlichen. Wo fiel die Entscheidung zugunsten von Mark Leishman?
An der 16. Ja, das ist halt, also Entschuldigung, dass ich mich da nicht so auskenne, aber bei der Geschichte mit der Frau von Leishman, ich fand die Nummer mit dem Sohn total süß. Mhm. Das konnte ich noch nachvollziehen, weil so sind die Jungs halt. Mark Leishman hat an der 16 das Ding gewonnen, weil ganz banal, das ist ein paar 5, gar nicht mal so langes Paar 5, hat den zweiten aufs Grün gehämmert und hat dann, muss man vielleicht sagen, eine 51 Yard Putt wäre auch schön. Das wäre wieder der Simultangolfer, hätte ich vorhin gesagt. Ja. Simulationsgolfer vorhin. Den 51 Fuß Putt zum Igel gelocht und hat dann quasi den Sprung von 9 unter auf 11 über, auf 11 unter gemacht und ist von Platz 4, den er zum Zeitpunkt hatte, auf Platz 1 gesprungen und hat es nach Hause gebracht. Hat dann am Ende noch eine 18, eine relativ tricky, also einen guten Meter-Putt zum Paar gehabt, um die 11 unterzuhalten, hat er auch gemacht, hat die Nerven behalten. Also der war der Einzige an dem Tag von den Topspielern, der an der 16, wie gesagt, eigentlich eine relativ einfache Bahn, an Igel gelang. Rory McIlroy konnte dann nur das Birdie spielen, hat sich aber dafür an der 18 leider das Bogey kassiert, was ihn am Ende das Stechen gekostet hat, beziehungsweise in dem Fall sogar den geteilten 2. Platz nur. Also war eine enge Kiste, zwischendurch war das irgendwie Kistner, Leishman, Hoffman, Kistner, McIlroy, und am Ende eine einzige Bahn, wenn man so runterbrechen wollen würde an einem einzigen Tag, was es natürlich nie ist, sondern es war aber vermeintliche 16 Jahre.
Wir lassen Leishman nochmal seine letzten Löcher nachvollziehen.
Yeah, obviously, you know, unbelievably excited. It was a wild ride out there. You know, I played good all week. I threw a bit of bad in there, but when I did that, my putter saved me, which it did those last few holes. So, to make the save on 15, obviously that long putt on 16 was really important. I wasn't exactly sure where I was situated at that point. Hadn't seen a leaderboard for a while, and obviously that was nice when I got to 17 and saw that I was ahead. Nice up and down on 17, and then that tee shot on 18 got me again, but got out of jail again today.
Mark Leishman mit einer 69 am Ende. Er hat jetzt gesagt, der Putter hat ihn am Ende gerettet. 69 und Rory McIlroy auch eine 69 am Schlusstag. Beide konnten profitieren. Ging im Leaderboard ein bisschen hoch noch. Rory McIlroy um 4 Plätze, Leishman um 2. Kevin Kisner und Charlie Hoffman, die Thomas auch schon angesprochen hatte, die sich ja auch Hoffnungen auf den Sieg gemacht hatten, die brachen aber ein. Beide mit 73er Runden. Was lief bei denen schief?
Ja, das war eigentlich echt interessant anzugucken, weil die wirklich eigentlich alle Chancen hatten. Die hatten alles in der Hand, waren auch entsprechend frustriert hinterher, haben beide in der 73 gespielt, wirklich im gleichen Flight, wirklich im Einklang und waren eigentlich in the mix. Und sie waren vor allen Dingen auch noch in the mix, als Roy dann sein Schlussloch da fabriziert hat. Und hätten immer noch Chancen gehabt, eventuell zumindest noch mit Leishman in den Playoff zu kommen. Und sie haben es einfach irgendwie weggegeben. Also du hast einfach gemerkt in den letzten, ja nicht in den letzten Minuten, nee, auf den letzten Löchern, dass die halt tierisch unter Strom waren, weil natürlich diese Chance zu gewinnen dann im Raum steht. Und Kevin Kisner hat auch nach der Runde einfach gesagt, ich hatte alles in der Hand und ich habe es einfach, er hat nicht gesagt verkackt, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Hm. Und ja, das ist ziemlich schade für beide, weil die wirklich gut gelegen sind und da ist gar nichts Großartiges passiert. Die haben zum Teil auch gute Schläge gehabt, aber eben nicht durchgehend genug.
Und eben auch nicht so einen großartigen Schlag wie Leishman an der 16. Wir lassen ihn den auch nochmal nacherzählen.
I actually hit that putt on Tuesday and I missed it, I think about 3 feet left. It doesn't break too much. So I read it and I was over that putt and I actually remembered that I hit that putt. So I took another practice swing and adjusted my read, like not like 6 inches, I adjusted it about 2 feet and then made it. So, you know, practice pays off.
Ja, er hat ihn schon einmal im Training simuliert gehabt und das hat es am Ende gebracht. Thomas, es war aber nicht der einzige großartige Schlag in dieser Woche bei der Arnold Palmer Invitational. Zach Johnson, der hatte auch einen.
Der hat von außen sozusagen eingechippt, beziehungsweise nein, wie nennt man das? Bump and Run, kann man fast sagen. Von außen einen Chip gemacht und trifft den Ball seines Mitspielers und von da geht der Ball ins Loch. War leider für Zach Johnson ein bisschen spät, weil das war, glaube ich, der war sogar die 18. Bahn, wenn ich mich nicht alles täuscht. Hat dann am Ende auch nicht ganz gereicht für eine Top-Platzierung. Da hat er das Turnier schon mal gewonnen. War auch so ein bisschen Favorit und hat am Ende eine 76 gespielt, wurde geteilter 66. Also wieder quasi gerade den Cut geschafft. Aber er hat sich trotzdem sehr gefreut über diesen Ball, weil das war ein langer Chip. Also der Ball prallt auf, rollt aufs Loch zu und er wäre niemals reingegangen, wenn der Ball des Mitspielers nicht gelegen hätte und den Ball abgelenkt und versenkt.
Und dann hat er eben am Ende auch gejubelt. Sein Caddy, der machte auch einen etwas merkwürdigen Tanz.
Albatros, kennst du
Albatros?
Nicht?
Nee.
Hat er schon mal gemacht. Der hat irgendwann mal von außen eingelocht, hat einen Albatros gespielt und hat sein Caddy auch auf dem Platz und hat sein Caddy diese Geste gemacht. Albatros.
Okay.
Sehr getan, ja. Sie hat ewige Zeiten ein Paar, die beiden. Also quasi Caddy und er, ein Paar auf dem Golfplatz. Ja. Diese Gestik sieht man bei dem Caddy, denn wenn er wirklich mal gut. Aber in dem Fall war das wirklich nur so eine Nummer, komm, es ist auch egal, aber war ein cooler Schlag.
Das war er auf jeden Fall und der hat für Aufsehen gesorgt, die Serie. Es haben noch ein paar andere für Aufsehen gesorgt, allerdings negativer Art. Emiliano Grillo, der war super gestartet, 67, 68 und dann kommt der Moving Day. Ja, und dann bricht er ein.
Ja, da hat er irgendwas missverstanden. Zum einen, wohin er sich bewegen soll auf dem Leaderboard und zum anderen, wohin sich seine Schläger bewegen sollen auf dem Golfplatz. Das war eine katastrophale Runde. Also vor allen Dingen eine katastrophale First Nine. Der Tag ging ja schon irgendwie doof los mit Bogey. Da hat er ein paar gespielt, dann war immerhin mal ein Birdie, dann war ein Bogey. Da sagst du, na gut, okay, komme ich noch irgendwie rein. Aber dann war er an der 6, das ist ein paar 5, macht einen Abschlag, der landet auch auf dem Fairway. Da ist also, muss man sagen, natürlich, also der Abschlag ist schon übers Wasser. Also links ist überall immer nur Wasser und dann hat er den Abschlag aufs Fairway gesetzt und hat dann dummerweise Bekanntschaft mit dem Wasser gemacht. Also er hat versucht dann aufs Grün zu kommen. Erster Schlag ins Wasser, versucht aufs Grün zu kommen. Zweiter Schlag eigentlich nicht ins Wasser, der ist dann an so einer Steinmauer am Grün abgeprallt, aber eben auch noch natürlich, also noch nicht über die rote Wasserhindernisgrenze drüber und ist zurück ins Wasser gesprungen in einem Riesenbogen. Und daraufhin hat er getan, was getan werden musste. Er hat sich dann vom Caddy einen Ball zuwerfen lassen, hat dann auch keine wahnsinnig große Schlagvorbereitung mehr gemacht. Also er war sowas von, sagen wir, gereizt. Und du hast eigentlich schon gemerkt, wenn er auch die Pre-Shot-Routine durchaus vernachlässigt hat, dass jetzt das möglicherweise auch nicht der Schlag des Tages wird. Der hat dann diesen Ball zumindest mal hinters Grün in irgendein Eck dann irgendwie rechts gedonnert und war dann von dem Wasser weg. Mhm. Aber das ertragreiche Ergebnis an diesem Loch war dann halt im Endeffekt eine 9, also ein Quadruple-Bogey an ein paar 5. Und vor allen Dingen, nachdem er dann diesen Schlag lässig aufs Grün gehauen hat, dann mit dem dritten Versuch, hat er dann quasi noch in der Finish-Bewegung des Schwungs, hat er sich gedacht, ach, der Schläger ist eigentlich auch blöd und hat den elegant ins Wasser geschmissen, wie Rory einst den Durrell. Und womit er natürlich sofort verglichen wurde, es werden sofort B-Noten angestellt, weil mit Schlägerwurf kennt man sich jetzt ja aus. Mhm. Und naja, der Schläger war weg. Hoffentlich war kein Krokodil drunter im Wasser.
Darf ich dazu was sagen?
Aber sicher.
Man muss dazu sagen, Emiliano Grillo lag nach zwei Runden 67, 68 bei 9 unter, war mit in geteilter Führung. Er hat dann Bogey angefangen an 1 und 2, Birdie 4, Bogey 5. Wie gesagt, kriegt er die 9, hat quasi eine 78 gespielt, einfach so eine 5 über auf den ersten 9, hat damit den eigentlichen Sieg verschenkt. Wenn er den Ball den ersten aufs Grün spielt und ein paar spielt er 4 Schläge weniger, liegt er bei 11 unter. Mhm. Also dieser Frust ist einigermaßen nachvollziehbar, weil auf so einem Turnier 4 Schläge zu verlieren, und der zweite war wirklich unglücklich. Der Ball bounced und springt nach hinten wieder rein ins Wasser, also der zweite Ball ins Wasser. Den dritten hat er nur noch rüber gedroschen, das stimmt, da war ein bisschen demotiviert. Aber das ist halt so, ich kann das schon über nachvollziehen. Da spielst du ein bisschen Führung mitliegend und dann hast du Bogey, Paar, Birdie, Bogey und dann spielst du eine 9. Ich glaube, da war der Hals einfach so dick, da musste was passieren und Schläger schmeißen tut man nicht, aber um das mal zu relativieren, diese eine Bahn hat ihm vielleicht den Sieg gekostet. Übrigens hat man an dieser Bahn am Dienstag, glaube ich, diese Longhitter, wie heißen die noch, diese Typen, die so tierisch weit schlagen. Die mit den Drivers was schlagen können.
Longhitter, ja.
Ja, genau. Die hat man dann quasi abschlagen lassen, weil was diese gesagt hat, dass die Bahn ist irgendwie 520 Yards oder 550 Yards, so ganz um den See rum. Über den See rüber sind 350 Yards Carry. Und da haben die so ein Nearest to the Pin Contest gespielt. Da haben einige von den Longhittern direkt den Ball über Wasser gekloppt. Hätte ich mir bei Bubba Watson oder Henrik Stenson mir auch vorstellen können, oder Rory McIlroy, haben die beide nicht, oder alle drei nicht probiert, hätte ich aber gerne gesehen.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Henrik Stenson hatte andere Probleme, die er bekämpfen musste an den ersten 2 Tagen.
Ja, auch da Wasser.
Ja.
Das ist halt auf dem Platz leider ein bisschen schwierig, dass die Bedingungen sind halt nicht so ganz einfach. Er hat an der 11 am zweiten Tag seinen zweiten Schlag, das war jetzt kein schlechter Schlag, 130 Yards waren zum Loch, hat ihn ein bisschen kurz gelassen und hat den Ball wirklich in das Wasser vor dem Grün Ball war sichtbar, konnte die Hose aus, also hat die Hose hochgekrempelt, konnte den Ball hochspielen. Problem war nur, dass diese Rampe hoch aufs Grün relativ hoch war. Und hat dann irgendwie aus dem Wasser raus den Ball hochgespielt, der Ball prallte auf, rollte zurück, blieb aber trocken, dann spielte ihn nochmal hoch, prallte auf, rollte zurück und hat dann quasi eine 7 gespielt, nachdem er mit fünf Schläge mit dem Sandwich gemacht hat, hat er gedacht, ich mache auch den Putt mit dem Sandwich und hat sich eine 7 kassiert. Ja, auf ein paar 4, war aber eigentlich sehr entspannt, schmiss seine Schläger nicht ins Wasser, was mich ein bisschen wunderte. Ich fragte nur seine Kollegen, ob er zu Ende spielen dürfe, weil er so einen Hals hatte. Er hat irgendwie gedacht, ich ziehe mir die Schuhe erstmal nicht an. Fand aber auch das Design der Klamotten, die sich, hast du es gesehen, die grüne Hose und das gelbe Shirt ein bisschen fragwürdig. Und vor allem, wir sprachen vorhin über Krokodile, der stellt sich da den Tag an der Elf. Da habe ich gedacht, ins Wasser stellen, in Bay Hill, die ganzen Krokodilen, nee, ich nicht.
Nee, hätte ich jetzt auch nicht gemacht, muss ich gestehen. Und die grüne Hose war vielleicht zu Ehren der Krokodile, aber das hätte mich als Krokodil inspiriert, glaube ich.
Er hat Glück,
da mal reinzubeißen.
Tarnfarbe. Haben wir nicht gesehen. Vielleicht ist es das.
Könnte auch sein. Sind Krokodile vielleicht grünblind?
Dann müssten wir es den Papa von Cody Gribble fragen, weil der sich ja mit allem auskennt. Aber ich fürchte, wir haben die Nummer nicht.
Ich glaube, der weiß gar nicht so viel über Krokodile. Der weiß nur, wie man die jagt. Es gibt, glaube ich, auf History Channel oder sowas wie Crocodile Hunter oder irgendwie sowas. So ein Typ, so stelle ich mir den vor.
Ich fürchte, wir tun ihm Unrecht. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht taucht er mal auf.
Wir werden den auf jeden Fall mal googeln und mal genau nachvollziehen, was der ist. Thomas, aber weil du sagtest, den Schläger hat er nicht geschmissen, den Ball hat er dafür aber ins Wasser gefeuert. Mit dem wollte er nichts mehr zu tun haben.
Das ist ja dann aber obligatorisch. Das machen ja die meisten. Dann spielt er den Ball, hat ihn zu Ende gepattet und rausgenommen und hat ihn dann versucht, mit seinem Wedge vom Grün zu chippen. Jetzt haut er auf jeden Fall sein Divot reinhaut ins Grün. Aus Frustgründen. Und der Ball rollte auch ziemlich, also der rollte so ziemlich unmotiviert so den Hang runter und blieb dann relativ knapp im Wasser liegen. Also man konnte ihn sehen, war gefühlt dieselbe Stelle, wo er vorher lag. Für Fans bestimmt hinten raus, ich gehe nochmal hin und hole mir den Ball. Mal gucken. Ich würde da auf keinen Fall. Florida bei den. Nein, der Ball ist im Wasser. Ich spiele 9. Sicher ist sicher.
Auf jeden Fall. Safety first, vor allen Dingen, wenn man dann sowieso schon so liegt wie Stenson, der 75 und 74 am Ende gespielt hatte und damit den Cut verpasst hat. Nicht den Cut verpasst, sondern wie vorhin schon gesagt, geteilter Vierter wurde Rory McIlroy und wir lassen ihn auch nochmal über seinen letzten Putt reden.
You know, I read the putt well, I just read it as if I was hitting at normal speed. You know, I needed to take a couple of feet to break out of it. But just one of those things. Like I walked up the last and saw that Mark had eagled 16 and went to 11, so I thought I need to make this to have a chance. So I hope he pars the last and it is 11, so I don't feel too bad about myself, but we'll see. But I give it a good run today. I played well. You know, a lot of positives to take going into obviously the match play next week, but ultimately Augusta in a few weeks time.
Ja, Putt an der 18, dann hat's nicht geklappt für ihn, Desiree. Er hat einen Bogey gespielt, war am Ende letztlich auch egal. Aber wenn wir mal auf den Formanstieg oder auf die Form von Rory McIlroy gucken in Richtung Augusta, sieht das gut aus bei ihm?
Das sieht tatsächlich gut aus bei ihm im Moment. Und es war einfach, dieses Schlussloch war ärgerlich. Und es war dann tatsächlich so, also er hatte ja einen Birdie-Putt eigentlich, um das nochmal kurz nachzuerzählen, und der jetzt also nicht zwingend zum Birdie war. Also es war schon klar, dass der sehr schwierig wird. Und er hat ihn eben, er hat ja selbst auch jetzt gerade im O-Ton gesagt, er hat da die Geschwindigkeit für ein quasi normales Grün genommen. Dadurch ist er dann vorbei und auch relativ weit vorbeigegangen und hat dann nochmal eben einen Putt verschoben, also auch nicht das Paar gespielt. Und in dem Moment haben alle, ich glaube wirklich alle, nicht nur ich auf dem Sofa, nur gedacht, oh mein Gott, der ist bei -9. Die anderen sind bei -10. Okay, Leishman ist bei -11, aber da kann noch viel passieren an diesem Schlussloch. Wenn es aus irgendeinem Grund ein Playoff bei -10 gibt, dann beißt er sich ja in den Hintern. Also, weil dann war es wirklich, also dann war der Birdie-Putt geschenkt, aber dass er den Par-Putt auch noch verschoben hat, war dann halt wirklich ärgerlich. Und insofern hat er selbst das gesagt, was auch alle Fans gedacht haben, lass den Leishman bitte mit -11 gewinnen, weil die Chance hatte er eh praktisch nicht, diese -11 zu erreichen, und dann muss er sich auch nicht so ärgern. Und abgesehen von diesem Schlussloch war die Performance sehr, sehr gut, er wirkt auf mich sehr stabil und auch sowieso körperlich natürlich fit, wie eigentlich immer, außer wenn er nicht fit ist, das ist jetzt Logik, okay. Und ich denke, dass er tatsächlich in einer sehr, sehr guten Form dann nach Augusta reisen wird. Ob das jetzt reicht, einen Masters-Gewinn zu holen, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, also gerade auch, weil es ja noch ein bisschen hin ist. Es ist ja im Prinzip verschenkt, wenn du jetzt in dieser Woche deinen absoluten Peak erreicht hast und dann wieder so einen Tick nachlässt bis dahin. Also könnte ich mir vorstellen, dass er zumindest da ganz, ganz vorne mitspielt. Ich fände es natürlich klasse, wenn er machen würde.
Definitiv.
Wobei er für mich ja an der 16 den Schlag des Turniers gemacht hat. Also wir reden alle über das, oder wir haben über den Leishman Eagle Putt gesprochen an der 16. McIlroy lag mit seinem Abschlag direkt hinter einem Baum. Und zwar Baum, also Ball, Baum, Grün. Und hat, ja, falls ihr das mal gucken könnt, vielleicht stellen wir es auch mal auf die Website, huckt den Ball wirklich so um den Baum rum, kurz, also wirklich, der Ball macht 3 Meter Start und biegt nach links ab und spielt ihn aufgrund des Hooks, den er spielen wollte, ein bisschen lang und rettet aber dann mal das Birdie. Das war aber dieser Schlag um den Baum rum. Rechts standen, er zieht in Richtung Zuschauer, die standen so 80 Meter weit weg. Das war rough, das war tiefes rough und er kriegt den Ball aus dieser Position gehuckt. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Das zeigt auch, dass er Bock hat und der Typ ist heiß. Also um das auch nochmal zu sagen, McIlroy ist heiß wie Frittenfett. Immer die Pause nach Abu Dhabi, diese 3-4 Wochen Pause, bisschen weniger trainieren, offensichtlich ganz gut getan. Er hat ja auch schlecht angefangen mit der 74, wenn man dann von hinten nach vorne guckt, also Donnerstag, die erste Runde, wenn er da eine normale 70 spielt, eine 71, ist er ganz weit vorne, dass er den Birdie-Putt an der 18 probiert, weil er ihn lochen will, damit er sich nicht vorwerfen lassen muss, er hätte es nicht geprobiert, ist auch normal. Aber in der Tat, der ist heiß wie Frittenfett. Wobei sind noch 2 andere Engländer, die ich gerne reden wollen würde. Tyrone Hatton und Tommy Fleetwood.
Ja, auch die muss man auf jeden Fall erwähnen. Hatton, der ja schlaggleich mit Rory McIlroy geteilter 4. geworden ist und Fleetwood geteilter 10. am Ende mit nur 3 Schlägen hinter Rory McIlroy. Die sind auch gut unterwegs.
Ja, Tommy Fleetwood ist mir ja immer ein innerer Schweinebraten, weil ich ja schon mal, ich glaube, in der Sportshow war es, erzählt habe von dieser Frau, die bei einem Turnier Fleetwood gesehen hat und gesagt hat, ach, der mit dem gestreiften T-Shirt, der kann ja nix. Insofern ist Tommy Fleetwood bei mir immer Tommy Fleetwood, der kann ja nix. Sehr ironisch, weil ich ihn sehr schätze. Und mich hat die Performance von Hatton und Fleetwood tatsächlich dazu inspiriert, dass ich gestern Abend eine virtuelle Ryder Cup-Aufstellung fürs nächste Jahr gemacht habe. Ich glaube, wir sollten es in der Sendung auch tatsächlich mal thematisieren, vielleicht im Herbst dann. Und so mein Ryder Cup-Team Stand jetzt gemacht habe. Und in dem wären tatsächlich definitiv Tyrrell Hatton und auch Tommy Fleetwood mit drin gewesen. Weil die wirklich toll gespielt haben. Tommy Fleetwood hatte halt einen katastrophalen ersten Tag. Der hatte eine 78 gespielt und hat mit einer 66 am Folgetag dann den Cut noch geschafft. Das an sich ist schon äußerst beeindruckend. Und dann 70, 68 wirklich schön zu Ende gespielt. Hat sich da wirklich nochmal 14 Plätze nach oben gespielt am Schlusstag. Also Tommy Fleetwood ist aus meiner Sicht wirklich ein heißer Kandidat im Moment. Der ist immer mit vorne dabei, gerne Top 10 und macht wirklich eine gute Performance. Und Tyrrell Hatton ist sogar einfach noch stabiler, also hat noch weniger Ausreißer und liegt da auf Platz 4 mit seinen -9. Das ist ein richtig, richtig tolles Ergebnis. Hatte zeitweise sogar Chancen, da um einen Sieg mitzuspielen. Und also die beiden jungen Engländer, finde ich, also die wären auch in meinem aktuellen Ryder Cup Team, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die auch so ein bisschen, Early Kahn möge mir verzeihen, die Eier haben, irgendwie auf dem Platz wirklich anzugreifen und ihr Ding da durchzuziehen. Ja. Bleibt jetzt natürlich zu beobachten, ob das so ein Zwischenhoch ist. Wir haben ja viele Spieler, die mal nach oben poppen irgendwie und dann eine Zeit lang gute Leistungen bringen. Oder ob die es schaffen, wirklich beständig jetzt auf der PGA-Tour da gute Platzierungen einzufahren, was ich tatsächlich für möglich halte.
Gehst du da mit, Thomas?
Ja, absolut. Tyrell Hatton ist ja Top 20 inzwischen in der Welt. Das vergisst man gern. Tommy Fleetwood ist auch dabei. Ist ja auch im Race to Dubai sehr weit vorne, um nicht zu sagen, ich glaube sogar die Nummer 1, ich müsste da immer gucken, Race to Dubai. Die beiden haben halt in der Tat das, was Desiree sagte, nicht nur dieses Ryder Cup-Potenzial, sondern für mich momentan fast wichtiger ist die Geschichte, wo stehen die beiden in 3 Wochen, wenn es um zum Masters geht. In der Tat, Fleetwood ist erster im Race to Dubai. Was haben die für Potenzial, genau wie Adam Hadwin? Also wir reden ja schon, mir geht's irgendwie, nächste Woche ist World Golf Championship, alles nochmal schick, alles nochmal easy, alles nochmal toll. Aber mich interessiert eigentlich nur 6. bis 9. April. Also das ist das, wo ich richtig heiß drauf bin, ist das Masters. Und da bin ich gespannt, ob ein Tyrrell Hatton oder Tommy Fleetwood, ob die wirklich die Coronas haben, das durchzuziehen. Beide sind super stark, finde ich. Beide sind super stark, auch nervig. Ich meine, wie gesagt, so eine 78 zu bringen und dann mit einer 66 den Cut gerade so zu schaffen und sich Schritt für Schritt hocharbeiten, das ist nicht ohne. Und Tyrrell Hatton 69, 67, 71. Ja, das ist halt irgendwie, der junge Mann ist irgendwie echt, boah, ich glaube, das ist so einer von den Typen, wo ich, wenn ich wetten müsste, was ich ja demnächst vielleicht mal tun soll über Masters, einer von den Außenseitern, die ich mitnehmen würde, genau wie ein Adam Hadwin, der seit Wochen konstant gut spielt. Also das ist schon so, die drei sind, gefallen mir gut. Und ich fand auch Fleetwood gestern, wie er beeindruckend, wie er souverän lange Schläge gemacht hat, wie er lange Platz gelocht hat, wie er souverän über den Platz kam und auch lange Pass rettete. Das wirkte schon sehr, sehr, sehr in sich ruhend, sehr, sehr stabil. Fand ich schon beeindruckend.
Ja. Hadwin, letzte Woche Walzbar gewonnen, in dieser Woche dann Fünfter geworden, Sechster am Ende, weil es ja zwei geteilte Vierte gab. Ja,
aber das Ass, was ihm geklaut wurde, hast du das gesehen, an der 17?
Nee.
An der 17 waren gestern 215 Yards. Alle kämpfen sie da ums Paar. Und er haut sein Fünfer-Eisen Mitte grün, der Ball rollt auf die Fahne zu, wirklich Mitte Loch, Mitte Fahne, letzte, also ganz langsam, der Ball rollt gegen die Fahne und statt reinzufallen, was er 99% Fällen macht, springt er so 3 Zentimeter nach rechts und bleibt tot am Stock liegen. Also das wäre, wenn er die Fahne rausgenommen hätte, wäre das ein Ass gewesen. 9 von 10 Fällen geht der Ball normalerweise. Also ein sicheres Ass eigentlich, was ja auch nicht schlecht gewesen wäre bei dem Partner Mastercard, da hätte man vielleicht 2-3 Meilen mehr bekommen oder so, keine Ahnung, was die so bieten für ein Hole in One. Aber das war ein toller Schlag und da hat sich auch tierisch geärgert, weil nochmal ein Ass zu schlagen wäre natürlich nochmal eine Krönung gewesen, dann wäre auch bei 9 unter gewesen, wäre geteilter Vierter. Also der hat das Zeug dafür. Also der will jetzt heiraten, mal gucken, ob er wirklich heiratet oder ob er sagt, okay, Schatz, heiraten nächstes Jahr oder im Sommer als Masters-Sieger. Ich würde auf ihn wetten. Also ich kann mir das vorstellen, auch beim Masters so ein Top 10 kann ich mir bei dem durchaus vorstellen.
Der Kanadier. Mal gucken, wir werden ihn im Blick haben, genauso wie auch Martin Keimer, Desiree, 23. Platz, ein gemischtes Ergebnis, was seine Rundenscores so angeht.
Ja, also 73, 71, 68, 74, um mal die nackten Zahlen zu nennen, hat schon nicht so richtig ganz super angefangen, hat sich dann gesteigert. Moving Day hat er richtig verstanden, im Gegensatz zu Emiliano Grillo. Aber die 74 am Schlusstag war halt auch nicht so. Also eine mega unspektakuläre Runde eigentlich. Er hat einfach genau 2 Bogies gespielt, alles andere im Paar, also nicht irgendwie auf und ab. Er hat wirklich 1 Bogie auf den Frontline, 1 Bogie auf den Backline gespielt und geht dann mit +2 eben raus, hat sich dadurch natürlich dann nochmal verschlechtert. Er war ja ursprünglich Top 20 nach dem Samstag. Und ich glaube, das kann er definitiv natürlich noch besser machen. Also so lala, also er ist nicht schlecht in Form, er spielt auch wirklich gute Schläge und gutes Golf, sonst wäre er auch nicht auf diesem Platz, den musste er auch erstmal erreichen. Das ist, glaube ich, nicht das, was er natürlich als Anspruch an sich hat und auch leider nicht das, was natürlich so die Golfwelt, besonders die deutsche Golfwelt von ihm sehen will. Also ich würde sagen, Form irgendwie schon auf dem Weg, aber definitiv noch nicht da, wo er sein möchte.
Das macht ihn nicht unbedingt zum Masters mit Favoriten, Thomas.
Masters und Martin.
Ja, eben.
Entschuldige, dass ich lache. Nein.
Nee, kann man auch wirklich so sagen. Lassen wir auch einfach mal so stehen. Schauen wir noch ganz kurz rüber zu den Senioren. Vermelden noch kurz das Ergebnis. Toussaint Conquistadores Classic. Tom Lehman gewinnt mit -20 vor Steve Stricker mit -19 und Bernhard Langer natürlich noch einmal wieder Dritter geworden mit -15, allerdings ein bisschen zurück, aber mit einer großartigen 65er-Runde. Am Schlusstag ist er nochmal 11 Plätze nach oben geklettert und Steve Stricker, der ist ja President's Cup Kapitän in diesem Jahr und für dieses Team, da bringt sich Mark Leishman gerade natürlich auf anderer Seite, nicht für die USA, aber auf Seiten der Australier bzw. des Restes der Welt ins Gespräch. Und da hören wir auch nochmal rein, was Leishman gesagt hat.
It does. Yeah, I slipped back 11 spots last week on the FedEx Cup. I did notice that actually and knew that I needed to pull my finger out and managed to do it this week, which was really good. Not only that, to be up there in the FedEx Cup is really important, getting into the playoffs, which I haven't been up there the last few years, but it's a President's Cup year. Really important for me to be on that team and, hopefully this helps me out with that. I'm sure it will.
Es dürfte Leishman auf jeden Fall in Richtung President's Cup gebracht haben, dieser Sieg beim Arnold Palmer Invitational. Bei uns geht's weiter mit den Ladies und wir schauen nach Arizona. Da waren die nämlich am Start bei der Bank of Hope Founders Cup in Arizona.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Tim Menzel von der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit anderen Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Macht mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür einen Ball, unterschrieben von allen Spielern der deutschen Nationalmannschaft. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Erlös jedes Loses hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de geht weiter mit dem Blick auf die LPGA Tour Bank of Hope Founders Cup in Phoenix, Arizona. Und am Ende stand Anna Nordqvist, die Schwedin, vorne mit minus 25, gewann sie das Turnier vor den drei geteilten Zweiten, die zwei Schläge zurücklagen. Injit Chun, Aria Yutanugan und Stacey Lewis. Und Hannah Yang, die wurde Fünfte, teilt sich diesen Platz mit Inbee Park. Also die Creme de la Creme war am Start. Lydia Ko wurde noch Achte und Caroline Masson, die holte sich einen geteilten 10. Platz. Sandra Gahl landete auf dem geteilten 13. Platz. Bevor wir da mal auf die Einzelwertung und auf die Entwicklung dieses Turniers eingehen, da lassen wir erstmal Anna Nordqvist ihren Sieg kommentieren.
It feels very, very special. I think I only could have dreamed of, you know, winning on what feels for me like home soil. Obviously had a great round yesterday shooting 61 and my phone was blowing up yesterday and I was just kind of trying to play chill and I knew it was one more round to play, so you know, kept my head down and it's been such an amazing week. You know, I'm so grateful to be back and just a couple of weeks ago I wasn't even going to play here, so glad obviously I added to the schedule and maybe it was meant to be. But, you know, all week I've just had a big smile on my face, seeing so many of my college friends and all the people that just meant so much to me over the years and that kind of helped me settle in the U.S.
Ja, Anna Nordqvist, eigentlich eine Schwedin, aber auf dem College gewesen in der Nähe von Phoenix, Desiree, und deshalb natürlich ein ganz besonderer Sieg für sie.
Ja, also die hat die Arizona State University besucht und lebt jetzt zwar in Florida, aber sagt natürlich zu Recht, dass das halt sich immer noch so ein bisschen wie ein Heimspiel anfühlt. Und hat dieses Heimspiel dann halt auch genossen. Also es war ja nicht nur so, dass die ganzen College-Freunde von ihr da waren und natürlich da die Leute, die sie in der Gegend kennt, sondern es war, das hat sie in einem anderen Interview noch gesagt, es waren auch ein paar Norweger tatsächlich da. Weil gut, sie ist zwar Schwedin, aber sie hat es dann skandinavisch genommen und die sind halt wohl auch die ganze Zeit mit ihr mitgelaufen und haben sie auch angefeuert, weil das ein alter Schulfreund von ihr war und insofern hatte sie also sowohl den Homeground als auch die Leute aus der eigentlichen Heimat, also aus Übersee, aus Skandinavien vor Ort und das hat sie offensichtlich gut gepusht, weil sie also wirklich ein tolles Turnier gespielt hat. Ich meine, wenn du dir mal anguckst, die hat über die vier Tage hinweg 26 Birdies, ein Eagle gespielt und gerade mal drei Bogies. Das kann sich schon sehen lassen, finde ich.
Definitiv. Und das hat sie auch selber nochmal hervorgehoben. Wir haben es ja eben im O-Ton da auch schon gehört. Sie hat vor einem Jahr das letzte Turnier gewonnen gehabt, die ShopRite LPGA Classic im letzten Juni bei der US Open. Thomas, da wird sie sich relativ bitter dran erinnern, wo sie da im Playoff dann den Schläger im Sandhindernis aufgesetzt hat und letztlich dadurch den Titel verspielt hat. Von daher natürlich auch gut für sie, wieder zurückzukommen.
Ja, gegen Brittany Lang hat sie das hinbekommen. Diese zwei Schläge Strafe haben mir das nicht das Genick gebrochen, aber haben mir den Titel gekostet. Aber die ist, also Anna Nordqvist ist halt schon seit Jahren dabei. Siebter Turniersieg, glaube ich, war es inzwischen auf der LPGA. Die hat Solheim Cup Erfahrung. Das ist eine gestandene Spielerin und hat das auch selber auch gesagt. Das war wichtig für sie. Das fühlt sich gut an zu gewinnen. Ich glaube, diese Spieler haken so eine Niederlage auch ab, wie bei den US Open. Musst du einfach auch abhaken, sonst gehst du kaputt. Mhm. Und sie hat das auch super gemacht. Nicht nur die 61 fand ich überzeugend, sondern ich fand auch in der Finalrunde, sie hat viele lange Putts gemacht, also viele lange Birdies gespielt, hat ihre Konkurrentinnen, die ja alle wirklich extrem niedrig gescored haben. Aria Yutanugan hat ja vor dem Turnier gesagt, dieses Turnier macht mir Angst, weil die haben viele, viele Spielerinnen die Chance, Birdies zu spielen, nicht nur ich. Wenn man sich die Scorecards anschaut, das ist ja irgendwie 25 unter 23, unter 23, unter 20, unter Caroline Masson 19 unter, Sandra Gahl 18 unter. Das war ja dann ein fleißiges Scheibenschießen. Ich glaube, ich gucke mal gerade, die Spielerin, die nicht mehr unter Paar ist, ist die, haben einen Cut geschafft, nicht geschafft, ja genau. Also du musstest schon mit 4 unter den Cut schaffen. Mit 5 unter, Entschuldigung. Mit 500 musstest du den Cut schaffen. Das war schon ein Platz, der sehr dankbar war, der sehr schwierig war zu gewinnen, weil du musstest dir, Lydiako, du durftest keine Fehler machen. Lydiako hat nicht einen Bogey gespielt zum Beispiel. Also das ist schon eine Nummer, da musst du in dir ruhen, da musst du gewachsen bleiben, da musst du cool bleiben, und Nordqvist blieb wie beim Volheim Cup, wir haben sie ja damals gesehen, diese Serie, man kann sich daran erinnern, ich fand die Nordqvist wirkt immer sehr, sehr kühl, sehr, sehr schwedisch, und das war halt irgendwie ihr Turnier, also die hat es irgendwie ganz entspannt nach Hause gebracht. Mhm. Trotz dieser Konkurrenz. Ich meine, Nummer 11 der Welt ist inzwischen, das wirst du ja auch nicht vorbeigehen. Das sind alles gestandene Spieler, die damit gespielt haben. Von daher, großartiger Sieg.
Und diesmal, die Serie, war es auch schon wieder sowas Ähnliches wie ein Zweikampf zwischen Lydiako und Aria Yutanugan, zumindest ein Fernduell. Die beiden nähern sich wieder an, nachdem es ja zu Saisonbeginn für beide nicht ganz so gut lief. Zumindest für Lydiako nicht, die ja noch einiges umgestellt hatte, aber das scheint auch langsam zu greifen.
Ja, ich glaube, das greift langsam, also schon allein, wenn du dir die Samstagsrunde von Lydiako anguckst, da hat sie eine 63 gespielt. Das war die zweitniedrigste Turnierrunde neben der, also echt sensationellen 61 von Nordqvist. Ja. Also du musst ja sehen, die haben quasi alle durchschnittlich 500 Paar gespielt pro Tag, also wirklich so plus minus. Und dann hat sich, also Nordqvist hat nur wegen des Samstages natürlich gewonnen, also abgesehen davon, dass sie den Sonntag toll zu Ende gespielt hat, aber diese 61 hat sie natürlich vom Feld unglaublich entfernt. Das waren 5 Schläge besser als alle Zweitplatzierten, die hinter ihr liegen, die alle nur eine 66 hatten. Und Lydiako hat mit der 63 am Samstag, das war wirklich ein Moving Day, das zweitbeste Ergebnis gespielt und hat da halt wirklich nicht nur die konstant guten, sehr guten Runden gespielt, sondern hat halt da wirklich ganz krass gezeigt, okay, es ist auch wieder eine ganz niedrige Runde drin mit dieser 63. Und das ist, glaube ich, ein deutlicher Hinweis, dass da was geht. Und also diese 63 war bogeyfrei und sie hat auch wirklich gezeigt, also sie hat zum Beispiel, wenn ich das anguckt, auf den Frontline hat sie 2 Birdies gespielt, gut, okay. Auf der 11 Birdie, gut, okay. Und dann hat die 13 bis 18 einfach mal den Birdie gespielt, jedes einzelne Loch. Und das ist so eine Strecke, das jetzt wieder zu sehen bei ihr, finde ich, weist deutlich darauf hin, dass die wieder am Kommen ist. Und das ist hoffentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie da auch wieder ganz vorne liegt. Anna Nordqvist hingegen hat da wirklich mit dieser fantastischen 61 halt dann dieses Quäntchen nochmal besser gehabt als die komplette Konkurrenz.
Und Aria Yutanugan, wie gesagt, zweiter Platz, geteilter zweiter Platz und damit auch das familieninterne Duell mal wieder gewonnen, denn die Schwester Moria Yutanugan ist geteilte Achte geworden und das bedeutet dann auch für Moria erneut, dass sie wieder für die Schwester die Tasche packen musste, denn die haben so einen kleinen internen Deal zu Hause, wer als die schlechtere Platzierung im Turnier hat, entsprechend auch früher fertig ist mit dem Turnier, muss für die jeweilige Schwester dann die Tasche packen und die Sachen schon mal reisefertig machen. Und Thomas, da hat Moria Yutanugan leider momentan immer die A-Karte gezogen.
Das kann aber auch eine Motivation sein, oder? Ich meine, klar hat sie momentan die A-Karte gezogen, weil ihre Schwester...
Aber nicht immer übrigens. Ja. Also es waren jetzt schon zwei Turniere, da war es mal andersrum.
Genau, das ist ja auch ein Prozess. Die eine sitzt vorne, ist quasi gefühlt die Nummer 1 der Welt, oder 1B der Welt, würde ich sie mal bezeichnen. Lydiako ist ja so ein bisschen 1A noch der Welt. Die beiden sitzen vorne und rocken alles und von hinten, dann kommt die jüngere Schwester und soll sich ran annähern. Aber ich finde diese Challenge ganz cool, weil das ist noch ein zusätzlicher Anreiz und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die beiden in der Finalrunde im letzten Flight zusammenspielen. Oh. Vielleicht auch noch schlaggleich auf die letzte Bahn gehen. Vielleicht auch noch schlaggleich die letzte Bahn, letzten Putt machen müssen. Ob dann der Spruch kommt, wenn du den jetzt nicht lochst, packe ich deine Tasche freiwillig.
Ja, wäre auch mal.
Also unter Druck funktioniert man schon gut, muss ich sagen. Ich habe das neulich mit einem Kollegen wieder besprochen, als wir in den USA waren und Turnier gespielt haben, musste ich ganz dringend auf Toilette. Und mein liebenswerter Kollege hat zu mir gesagt, ja, auf Toilette darfst du jetzt aber nur, wenn du einen Birdie spielst an dem Loch. Und dann hatte ich den Birdie-Putt, dachte mir, da hilft ja nichts, der muss jetzt rein, weil ich muss wirklich dringend. Und dann war der auch drin. Also Druck kann helfen.
Und mehr Druck als den auf der Blase kann man eigentlich gar nicht haben, das stimmt. Aria hat auf jeden Fall gesagt, meine Mutter und auch Mo, die passen einfach gut auf mich auf. Ich muss eigentlich gar nichts tun, kann sich also komplett auf Golfspielen momentan konzentrieren. Caroline Masson hat leider keine Schwester, die ihr solche Sachen abnehmen kann. Und ich glaube auch so ein deutsch-internes Agreement wie die beiden Yutanugan-Schwestern hat Caroline Masson mit Sandra Gahl auch nicht.
Nee, glaube ich jetzt nicht wirklich. Also die kommen zwar sehr gut miteinander aus, aber so viel Nähe würde ich denen jetzt dann doch nicht irgendwie unterstellen. Tatsächlich ist aber im Moment so, dass Caroline Masson gerne mal Sandra Gahl überholt bei den Turnierergebnissen. Das war ja eigentlich in der letzten Saison meistens andersrum, dass Sandra Gall die zuverlässigere war für die etwas noch besseren Ergebnisse. Aber Caroline Masson hat kein schlechtes Jahr, finde ich. Die taucht immer wieder da vorne auf, Top 10, mal Top 20, wie auch immer, auch mal Top 5. Und insofern sehr, sehr konstant mit 68, 66, 67, 68. Und Sandra Gall ist da jetzt natürlich auch nur wirklich minimal dahinter mit einem Schlag. Mhm. Und ich glaube, da können die beide drauf aufbauen. Also Sandra Gall hatte ja eine Verletzungspause vor vielen Wochen mal und war dadurch gehandicapt, hat sich jetzt deutlich wieder rangespielt. Und dann, die sollen ruhig auch so ein bisschen mal sowas ausfechten, weil so ein bisschen Konkurrenz belebt einfach immer das Geschäft.
Sandra Gall, ja. Wobei mir aufgefallen ist, Sandra Gall, die erste war bei Anna Nordqvist, nachdem sie den Putt gemacht hat, beziehungsweise den Bogey-Putt, der aber trotzdem gereicht hat zum Sieg, war Sandra Gall eine der ersten, die mit Wasser spritzten und der Anna Nordqvist sozusagen gratulierten. Da ist, glaube ich, diese Solheim-Cup-Nummer noch ein bisschen im Hinterkopf. Die beiden sind ganz gut befreundet. Und das ist ja das nächste Thema, dass dieses Jahr wieder Solheim-Cup ist, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Ja.
Und da wird man natürlich auch gucken müssen, auch als Amagal oder Caro Masson, dass man vielleicht die Schmach, kann man das Schmach nennen, die dann doch am Ende überraschende Niederlage in die USA in San Leon Roth, ob man die nochmal korrigieren kann und ob man dabei sein darf. Deswegen ist es ganz wichtig, dass sie dabei sind vorne und sich nicht abhängen, dass noch eine Karine Nischer ist ja dabei. Das ist schon nur 4, 5 Europäerinnen vorne. Ansonsten ist es ja eher Südkorea bzw. Asien gegen die USA. Aber Sandra Gall, wie gesagt, Caro Masson, Top 15, Top 20, es sollte drin sein, aber da weiter vorne wird es echt eng. Also da wird es bei den Damen echt eng. Ich meine, wenn du eine 25 spielen musst, das ist ein 6-Unterschnitt, Entschuldigung, da hast du nicht viel Luft für Fehler und da muss man ganz schön mutig spielen.
Julie Ingster, die US-Solheim-Cup-Kapitänin, die hatte sich am ersten Tag der Serie, wir hatten am Freitag in der Sportshow drüber gesprochen, mit einer 65 auch hervorragend in Szene gesetzt. Am Schlusstag eine 64 gespielt, nur dazwischen leider, dafür reichte es dann nicht, oder deswegen reichte es dann nachher nicht mehr für mehr als für den geteilten 24. Platz, aber trotzdem, die kann auch immer noch spielen.
Die kann auch definitiv immer noch spielen. Es war halt der Freitag war nicht so dolle mit der 73 und der 70 auf einem Platz, wo die anderen halt durchschnittlich 68, 66 spielen. Da fällt sie dann halt zurück, aber sie ist immer noch, böse formuliert, besser als die meisten ihres Ex-Teams sozusagen. Also sie hat da wirklich ein gutes Wochenende gezeigt und ist ja nun im Vergleich zu manchen jungen Hüpfer nun wirklich eine alte Dame. Also das ist, finde ich, natürlich auch immer ein ganz, ganz cooles Statement. Ich meine, wenn du die Schlussrunde anschaust, die 64, die sie da gespielt hat mit einem Eagle und 6 Birdies, das kann man mal machen. Ja. Und das ist natürlich auch für ihre Teamkapitäninnenrolle natürlich dann auch immer noch so ein Boost, wenn du den Jungen auch zeigst, hey, Mädels, ich weiß durchaus noch, wo der Hammer hängt, ich kann sie schon auch noch selbst. Es ist nicht so, dass ich da seit 20 Jahren aus dem Geschäft bin. Und also es finde ich einen tollen Auftritt und das hat sie auf jeden Fall mal einen rausgehauen, wie die Fußballer sagen würden.
Alles rausgehauen. Und Anna Nordqvist, die hat auch einen rausgehauen und die hat vor allen Dingen auch ihren Turnierplan entsprechend ändern müssen, weil der Solheim Cup eben für sie ein großes Ziel ist und Turniere in Australien nicht dazu zählen zur Wertung. Und da hören wir nochmal in den O-Ton rein.
Yeah, I mean, it was a couple of schedule changes with Australia not counting for Solheim Cup. So I was going to play Australia and having it count for Solheim Cup, but then it wasn't counting. So I'm going to Spain in April, most likely. So ended up adding this tournament and just, you know, been staying with friends and kind of soaked up the atmosphere or this place that means so much to me.
Also das war nochmal auch zum Ort, zu Phoenix, was ihr eben sehr viel bedeutet und der Solheim Cup ein großes Ziel für sie und auch für uns. Wir werden natürlich auch darauf hinarbeiten und darauf vorbereiten auf den Solheim Cup 2017 hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Vielen Dank für euer Interesse. Das war's für heute. Macht mit bei Anstoß unserer Charity-Aktion in Zusammenarbeit mit dem Fußballweltmeister Benedikt Hövedes. Kauft Lose für unsere Tombola. Alle Informationen gibt es auf meinsportradio.de/Anstoß und hier nochmal ein kleiner akustischer Hinweis dafür und bis nächste Woche.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise. Unter anderem von der achtfachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Nur Golf auf meinsportradio.de.